Gut, ich möchte zu Beginn euch noch etwas erzählen von der Pastorenkonferenz, auf der wir waren. Wir machen das ja seit, ich glaube, 25 oder 30 Jahren, fast keine Ahnung. Und was ich schon am Anfang sagte, man sieht wirklich, dass das Wasser in Europa am Steigen ist. Wenn man sich austauscht mit Pastoren aus anderen Ländern und man fragt so, was hast du für einen Eindruck, was tut der Geist Gottes in dieser Zeit? Denn die Antworten, die man bekommt, sagt man genau dasselbe bei uns, genau dasselbe. Und eines davon ist es dieser Pegel der Gegenwart Gottes in vielen Gemeinden oder im Leib Christi am Steigen ist. Und ich glaube, dass es für die Gemeinde sehr wichtig ist, dass wir hören, was sagt der Geist der Gemeinde? Was sagt der Geist im Leib Christi? Weil was er uns sagt, ist ja nicht nur für uns, es ist für seinen Leib. Und es ist so spannend, wenn man hört, dass an anderen Orten genau dasselbe geschieht, genau das Gleiche wahrgenommen wird. Wir haben unter anderem auch von drei Totenauferweckungen gehört. Eine im Zusammenhang mit Rema Albanien, dann hatten wir eine in Deutschland und eine, die für mich herausgestochen war eine in Tschad von einem Schweizer Missionar, der dort vor Ort Prediger ausbildet, eine Art kleine Bibelschule hat. Ich glaube, es sind 26 Studenten, die dort ausgebildet werden. Und das ist ja, Tschad ist zu 50% muslimisch. Und er hat gesagt, diese Missionare, die dort ausgebildet werden, die gehen wirklich mit diesem Bewusstsein ins Missionsfeld, dass sie umkommen. Also die sind bereit, ihr Leben hinzulegen. Die nehmen das ganz bewusst in Kauf. Und er hat von diesem einen, das war übrigens Jason Chin, der das Zeugnis erzählt hat, weil er kennt diesen Missionar, das ist ein Schweizer, der dort in Tschad vor Ort diese Arbeit leitet. Und er hat beschrieben, dass dort ein Bibelschüler in einem Dorf wohnte und einen Imam kannte, also einen islamischen Geistlichen. Und er war sogar gut befreundet mit dem. Und dieser Imam ist gestorben. Und an der Beerdigung hat dieser Christ dann gefragt, darf ich für ihn noch beten, darf ich für euch beten? Und die haben alle gesagt, nein, das wollen wir nicht, du bist ein Christ, wir wollen keine Gebete von Christen hier. Und er sagt, dann kam ein anderer und sagt, ich hab diesen Verstorbenen gekannt und ich weiß, dass dieser Christ ein sehr guter Freund von ihm war. Und er hätte gewollt, dass er für ihn beten dürfte. Und dann haben die zugestimmt und haben gesagt, ja, okay, also wir erlauben das. Und ich weiß nicht, was er gebetet hat, aber er hat gebetet. Auf jeden Fall, was passiert ist, dass dieser, der seit 4 Tagen tot war, zurückgekommen ist, plötzlich lebendig wird, in Panik und sagt, ich war in der Hölle, sie haben uns angelogen, die Christen haben die Wahrheit. Und der ist seit dieser Zeit auch unterwegs und verkündigt das, es war ein Imam. Und mir wurde gesagt, auch dass Bethel jetzt dieses ganze Ereignis auch noch dokumentieren möchte, verfilmen möchte, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber das ist ein sehr, sehr starkes Zeugnis, ihr Lieben. Und seht ihr, das ist unser Gott. Und auch das mit den Totenauferweckungen, hey, es kommt näher. Tschad ist eine Sache, aber Albanien und Deutschland, Georg Karl war auch dort, hat auch erzählt von bestimmten Dingen, die passieren. Die Heilung, die wir gehört haben, das Wasser ist am Steigen. Und ich merke, dass es Gott ist, der es tut. Sie hat, Cornelia, das ist gar nicht so viel erwartet, ob du für dich bist. Überhaupt nicht. Genau. Wir denken manchmal, ich muss starken Glauben haben und ich muss voll tunen sein und alles muss stimmen. Und plötzlich, Jesus rührt an und verändert. In einer Leichtigkeit, dass wir selbst überrascht sind. So, lasst uns ins Wort Gottes gehen. Ich möchte mit euch das Wort teilen und ich hoffe, ich finde den Einstieg. Ich bin irgendwie aufgewühlt und begeistert und ein bisschen unter Strom. Lasst uns zu Lukas Kapitel 10, Vers 19 gehen. Ich möchte mit euch noch einmal etwas über die Autorität des Gläubigen sprechen. In Lukas Kapitel 10, Vers 19, da sagt Jesus, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Das war dieser Moment, als Jesus die 70 ausgesandt hat. Und er sagte ihnen, ich habe euch Macht gegeben, es ist Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Schlangen und Skorpione sind Symbolbilder für dämonische Mächte. Und er sagt, ihr werdet auf sie treten. Sie werden unter euren Füßen sein. Und das ist für uns Gläubige wichtig zu wissen, dass wir uns vor dem Teufel nicht zu fürchten brauchen, dass wir nicht auf Augenhöhe mit ihm sind, sondern wie die Bibel an verschiedenen Stellen uns darauf hinweist, er ist unter deinen Füßen und dass du verstehst, dass du in Christus bist. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass mit deiner neuen Geburt du die Reiche gewechselt hast. Du bist nicht mehr unter dem Einfluss der Finsternis. Du bist nicht mehr unter diesem Herrschaftsgebiet der Finsternis, sondern durch die Erlösung hat Jesus dich herausgerissen und versetzt in ein anderes Reich, nämlich das Reich des Sohnes seiner Liebe, wie es die Schrift bezeichnet. Und das bedeutet, du bist unter einer neuen Herrschaft, unter einer neuen Autorität. Die Finsternis hat ihre Macht über dich verloren. Nun, die Schrift sagt, ihr seid Licht im Herrn, wandelt im Licht. Wir haben auch gesehen, dass wir mit Christus uns identifizieren. Das heißt, wir sind mit Christus gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm auferweckt. Mit ihm sitzen zu Rechten des Vaters. Das ist das, was am Kreuz geschehen war, dieser stellvertretende Tod. Diese völlige Identifikation Jesu mit dir. Du bist verwachsen, heißt es im Römerbrief, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung. Und im Epheserbrief lesen wir, dass wir in Christus sind, sitzen zu Rechten Gottes und dass er hoch über jeder Gewalt, über jeder Kraft, über jeder Macht ist, über jeder Herrschaft. Ihr Lieben, das ist die Position des Leibes Jesu. Jesus bewegte sich damals einfach in seinem eigenen Körper, in seinem eigenen Leib. Als er zum Himmel auffuhr und Menschen von Neuem geboren wurde, dann entstand das, was wir den Leib Christi nennen. Das Haupt und der Leib. Die Gemeinde Jesu ist der Leib. Wir sind der Leib. Wir sind verbunden mit dem Haupt. Siehst du, diese Verbindung des Leibes mit dem Haupt, die ist so zentral, weil vom Haupt aus kommen die Impulse. Das Haupt sendet Impulse, was der Körper tun soll. Und darum suchen wir nicht unseren eigenen Willen oder unseren eigenen Plan, sondern die Gemeinde Jesu sucht das Haupt, sucht ihn. Stellt ihn ins Zentrum im Allen, damit wir diese Impulse wahrnehmen als Gemeinde, als Leib Christi. Hast du gewusst, dass Jesus jeden Einzelnen von euch gebrauchen möchte? Du denkst manchmal viel zu gering von dir. Aber wenn der Geist Gottes beginnt, in deinem Leben zu wirken, wenn er beginnt, durch dich zu reden, wenn du erlebst, dass du diese Kraft Gottes tatsächlich erlebst, nicht nur in dir, sondern auch durch dich, dann wirst du sehen, dass Jesus durch seinen Leib wirkt. Die Frage ist, welchem Zustand befindet sich der Leib oder was tut der Leib? Ich glaube, dass Jesus schon damals gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die an mich glauben werden, was tun? Dieselben Werke tun, die ich getan habe und werden größere tun. Weißt du, dass Jesus diese gleichen Werke, das Predigen, das Heilen, das Wunderwirken, das in der Kraft des Heiligen Geistes dienen, dass er das heute noch durch seinen Leib tun möchte? Ihr Lieben, was gibt es Wichtigeres als ihn kennenzulernen. Was gibt es Wichtigeres als ihn und seinen Geist kennenzulernen? Du hast einen Ruf auf deinem Leben. Jeder von euch hat eine Berufung. Das ist der Herr, der deinen Namen ruft. Und weißt du, was die allererste Berufung ist? Es gibt zwei Berufungen. Es gibt eine primäre, es gibt eine sekundäre Berufung. Diese erste, primäre Berufung ist der Ruf zu ihm hin, in die Gemeinschaft. Als Jesus seine Jünger berief, da heißt es, er rief sie, bei ihm zu sein. Und dann heißt es, und dass er sie ausgesandt hat, zu predigen. Aber der erste Ruf war, komm zu mir. Es war dieser Ruf in seine Gegenwart. Es war dieser Ruf, mit ihm Gemeinschaft zu leben. Diese Nähe zu kennen. Oh, ihr Lieben, der Herr möge uns behüten von Aktivismus. Ich will das tun für den Herrn, ich will das tun für den Herrn, ich will da einen Dienst gründen, da will ich was machen. Ist gut, wenn wir nicht faul sind. Aber vergiss nie, Schritt 1 ist, dass du alles vor ihm ablegst und seine Gegenwart, ihn allein suchst. Und das ist die Gemeinde, die erfüllt wird von seinem Geist. Das ist die Gemeinde, die beginnt, Impulse des Hauptes wahrzunehmen. Weil er durch dich, weil er durch seinen Leib wirken möchte. Ich habe, wenn wir schon von Dämonen sprechen, ich habe zweimal in meinem Leben, und nein, was in der Schweiz zweimal, Erfahrungen gemacht mit, ich denke jetzt an eine Person, die besessen war, die regelrecht besessen war. Und ich stand vor ihr und ich konnte nicht erklären, was da passiert ist. Und ich war noch jung, ich war, glaube ich, irgendwie 20 Jahre oder so. Und ich spürte plötzlich, wie der Geist Gottes mich zog, zu dieser Person hinzugehen. Und ich hatte sowas noch nie erlebt. Also keine Schulung gemacht oder irgendwo ein Vorbild gehabt. Plötzlich, oh, der Geist Gottes zieht. Und ich weiß noch, als ich dann bei dieser Person an der Tür geläutet habe, sie aufgemacht und habe plötzlich Angst bekommen. Ist zurückgewichen, geh weg von mir. Und ich spüre, da passiert was. Ich habe gemerkt, da passiert was. Und in dem Moment, als ich da reinkam, ich kann dir das nicht anders erklären, es war eine Wahrnehmung einer Kraft, einer Vollmacht, einer Autorität, wo ich wusste, wenn ich jetzt ein Wort spreche, es wird geschehen. Das war so ein Puh. Ich ging dieser Frau nach, dieser Person nach und habe diesem Geist geboten, aus ihr auszufahren. Und das war ein Schrei, sie fiel auf den Boden und war frei. Habe ich noch nie so erlebt. Aber das war so an das erinnere ich mich, welche Kraft, welche Autorität wir durch den Geist haben. In ihm. Ich rede nicht aus dem Fleisch heraus. Ich rede nicht davon, dass wir jetzt rumgehen und überall Dämonen suchen. Ich sage dir, wenn der Geist Gottes beginnt, sich zu manifestieren und du nimmst es auch physisch und seelisch wahr, welche Vollmacht, welche Autorität dir gegeben ist, das ist ein herrliches Gefühl. Du bist in Christus. Wir haben gelesen, er gibt den Jüngern Macht oder Vollmacht über alle Kraft des Feindes und nichts soll dir schaden. Nichts soll dir schaden. Nichts soll dir schaden, was vom Feind kommt. Ja, wir gehen durch, wie nennt es der Psalmist, durch das Tal der Todesschatten. Manchmal sind Umstände schwierig. Aber vergiss nicht, er hat gesagt, auch wenn ich wandere durch das Tal des Todesschattens, so fürchte ich mich nicht. Denn dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich. Er hat gesagt, du bist bei mir. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 15, da heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Ich glaube, das ist das, was ich auch in dieser Zeit wahrnehme, dass dieses Hinwachsen zu ihm, dem Haupt, um das geht's. Was passiert, wenn der Leib Christi hinwächst zu ihm? Dann sagen Sie, aber als Christen sind wir doch immer auf Jesus ausgerichtet. Nun, du und ich, wir wissen, dass das nicht so ist. Wir können so viele Dinge haben in unserer Seele, in unseren Gedanken, in unseren Umständen, obwohl wir natürlich immer so unbewusst an Gott glauben oder bewusst, unser Fokus kann an so vielen anderen Orten sein. Unser Herz kann so belastet sein, es kann so erfüllt sein von anderen Dingen. So viele Stimmen, die auf uns einreden, Dinge, die wir in den Medien sehen, die wir gehört haben, die wir gelesen haben. Aber da ist dieser Gott, der sagt, neige mir dein Ohr zu. Neige mir dein Ohr zu. Dieses Zuneigen heißt, ich will diese anderen Stimmen alle ausblenden. Ich möchte hören, was der gute Hirte sagt. Ich möchte hören, was er sagt. Ich möchte ihm erlauben, dass er mich durch den Geist in aller Wahrheit führt. Dass ich erkenne, dass ich sehe. In allem hinwachsen zu ihm. Christus. Weißt du, man hört oft, es wird viel auch über die erste Liebe geprägt. Hört ihr mich gut? Okay. Es wird viel über die erste Liebe gepredigt. Also eine Stelle aus der Offenbarung, wo es heißt, dass die Epheser soweit alles gut gemacht haben. Aber diese eine Sache habe ich. Du hast deine erste Liebe verlassen. Und manchmal verstehen Gläubige diese Schrift verkehrt. Sie denken, oh, ich weiß, ich sollte ihn mehr lieben. Ich weiß, ich sollte mir mehr Mühe geben. Ich weiß, ich sollte ihn mehr lieben. Ich versuche es ja, ich gebe alles, was ich habe. Aber das war nicht, was er gesagt hat, was er gemeint hat. Weißt du, was die erste Liebe ist? Weißt du, wie es angefangen hat? Nicht du hast ihn gefunden, er hat dich gefunden. Und weißt du was? Er hat dich was? Zuerst geliebt. Er hat dich zuerst geliebt. Noch bevor du in irgendeiner Form reagieren konntest, auf das eingehen konntest, da hat er dich zuerst geliebt. Und das meint Jesus, wenn er sagt, bleib darin. Bleib darin. Bleib in der ersten Liebe. Damals, als du wie ein Kind zu ihm kamst und wow, er liebt mich. Da hast du dir noch nicht überlegt, Herr, jetzt muss ich das machen, das machen, das machen, das machen und ich versuche noch ein bisschen mehr dich zu lieben. Er hat dich einfach geliebt. Zuerst. Das ist die erste Liebe. Und der Geist Gottes sagt, dass die Gemeinde hören soll, was er der Gemeinde sagt in Ephesus, nämlich genau darin zu bleiben. Bevor du sagst, oh Herr, ich liebe dich, was natürlich gut und richtig ist, aber kommt dieses Danke, danke, dass du mich zuerst geliebt hast. Du hast dieses gute Werk begonnen. Du hast mich gesucht. Du bist auf mich zugekommen. Und darin will ich leben. Darin will ich sein. Das ist die erste Liebe. Der Geist sagt der Gemeinde, bleib darin. Auch wenn du sonst alles richtig gemacht hast, schau zu, dass du das nicht verlierst. Lass dich lieben. Lass dich beschenken. Gehen wir diese Stelle, Epheser 4, 15. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. In der Passion Translation, das ist noch interessant, ich lese euch diese Stelle vor. Da sagt er, all unsere Führung und unser Dienst werden von Christus ausgehen und uns tiefer in ihn, das gesalbte Haupt seines Leibes, der Gemeinde führen. Ich sehe eine Gemeinde, die ergriffen ist von Christus. Ich sehe eine Gemeinde, die erfüllt ist von seinem Geist. Ich sehe eine Gemeinde, die gelernt hat, nicht länger im Fleisch zu leben und immer wieder zurückzukehren an diesen Ort im Geist. Weil dort werden die all das, was du glaubst, dort wird es real. Warum beten wir seit langer Zeit immer wieder für diesen Geist der Weisheit und Offenbarung? Weil in dem Moment, wo der Geist Gottes dir die Dinge real werden lässt, fühlt sich das genauso an. Es geht nicht um verbesserte Erkenntnis hier oben. Es geht hier darum, dass du diese Wahrheiten, die wir in der Schrift finden, mit deinem ganzen Wesen erfasst. Manchmal hat sich das für mich so angefühlt, wenn Offenbarung im Raum ist oder Offenbarung am Wirken ist, dieser Heilige Geist, der dir Dinge zeigt, der dir Dinge aufschlüsselt. Es ist, als ob du hineingezogen wirst in diese Realität. Du spürst plötzlich, ich weiß es nicht nur, ich stehe drin. Es umgibt mich. Als Paulus gebetet hat, gib ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Nochmals, ich weiß, ich erwähne es immer wieder, aber ich muss es nochmal tun. Was ist der Geist der Weisheit? Wir denken oft, ja, das ist so, dass wenn ich ein schwieriges Gespräch habe im Geschäft, dann brauche ich Weisheit. Und das mag ein kleiner Teil davon sein, so Weisheit für den, praktische Weisheit für den Alltag. Aber die Weisheit Gottes ist nochmal was anderes. Die Weisheit Gottes, die von oben kommt. Wenn dieser Geist der Weisheit in dir beginnt zu wirken, was geschieht? Du beginnst zu sehen, du hast Einblick, Einsicht in den Zweck, in den Plan und die Absichten Gottes. Wie viele Christen suchen, was ist auch meine Bestimmung? Was ist auch meine Berufung? Wo sind auch meine Gaben? Ich weiß nicht, soll ich das machen? Was geschieht, wenn der Geist der Weisheit beginnt, dich zu erfüllen? Du hast plötzlich Einsicht in die Absichten und in die Pläne des Hauptes der Gemeinde und du beginnst, dich daran auszurichten. Es ist keine Lotterie mehr. Soll ich sehen oder so? Was hat der Gabentest gesagt? Oder was soll ich dort? Der Kollege findet, ich bin so einer und die Kollegin findet, ich bin anders. Was will ich jetzt? Ich weiß auch nicht. Wenn du bekommst Einsicht, wow, ich sehe das Herz Gottes. Ich sehe das Herz des Vaters. Ich erkenne seinen Zweck, seinen Plan mit seiner Gemeinde. Und ich fange an, mein Leben an seiner Weisheit völlig auszurichten. Das christliche Leben ist, jemand hat mal gesagt, nicht schwierig, es ist unmöglich. Ich sage dir, wenn der Leib, das sind du und ich, wenn der Leib sich ihm hingibt, werden wir die Impulse, die vom Haupt kommen, mehr und mehr wahrnehmen und verstehen, worum geht es hier eigentlich. Und weißt du, dass der Geist Gottes das allen Gläubigen zeigen möchte? dass du nicht auf mich, den Prediger hier jetzt abstützen musst, um diese Information zu bekommen. Das ist sogar nicht mal halb so gut, wie wenn der Geist Gottes direkt zu dir redet. Und darum, seine Kinder hören seine Stimme. Da geht es nicht nur um dich, um die kleinen Dinge des Alltags, die sind da auch drin, aber es geht auch, dass er zeigt, du bist Teil einer größeren Sache. Du lebst nicht für dich allein. Du hast Jesus nicht gefunden, damit er dein Leben optimiert. Das sind alles angenehme Nebenwirkungen, aber es ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt, ich lege mein Leben ab. Ich lege es hin. Ich gebe es auf. Ich werde ein Jünger. Ich sage, dein Wille, Herr, soll in meinem Leben geschehen. Was immer das sein mag, ich werde dir nachfolgen. Und lass mich dir sagen, wer eine solche Entscheidung getroffen hat, du wirst geprüft, du wirst getestet. Aber das ist nicht schlecht. Ich habe herausgefunden, dass der Herr mich auch provoziert. Ich sage ein andermal vielleicht noch mehr drüber. Ich dachte, nein, der Herr, Jesus, mein Jesus wird nie jemanden provozieren. Ah ja? Warum würde er das tun? Um dein Herz zu offenbaren. Weil er weiß, nur wenn dein Herz dir offenbar wird, erst dann kann Veränderung stattfinden. Der Herr liebt es, Balken zu offenbaren, die du nicht gesehen hast. Und weißt du, diese Erweckung, dieses Ansteigen des Wassers des Geistes bringt nicht nur eine klare Erkenntnis davon mit, wer er ist. Epheser 1, diese Gebete. Es ist nicht nur die Offenbarung, wer er ist, sondern es ist auch eine Offenbarung, wer der Leib ist. Und wie viel bekämpft sich der Leib selbst? Jemand sagt einmal, das ist die einzige Armee, die ihre eigenen Verwundeten erschießt. Ich will niemandem hier ein schlechtes Gewissen machen, aber ich sage nur, wenn wir im Fleisch wandeln, werden wir genau das tun. Wir werden richten, wir werden urteilen über Menschen, die wir nicht mal persönlich kennen, die wir nur von denen wir gehört haben, Dinge, die wir gesehen haben. Aber wenn du Offenbarung bekommst, wer der Leib ist, wer die Heiligen sind, du beginnst sie mit den Augen Jesu zu sehen, wirst du dein Herz und deine Worte ändern. Ich habe vor kurzem etwas Gutes gehört an der Konferenz, sagte mir, wir sind in Christus. Eigentlich waren wir an diesem Kreuz, sind wir in ihm gestorben. Und der Sprecher sagte dann, wen siehst du, wenn du an diesem Kreuz hängst? Wen siehst du? Wen sah Jesus? Waren die Menschen. Und ich sagte, Gott wird dich auch provozieren. Jesus hat die Juden provoziert. Hey, Leute, trinkt mein Blut, esst mein Fleisch. Und sie haben Anstoß genommen. Und wir würden denken, Jesus, du hättest das auch anders formulieren können. Stimmt's? Jetzt hast du Gott 5000 Leute verloren. Oder wie viele das waren? Johannes 6. Jesus, du hättest das auch anders sagen können. Oder der reiche Jüngling. Willst du mir nachfolgen? Tu dies, tu dies, tu dies, tu dies. Ja, mache ich alles. Weißt du was? Verkaufe alles, was du hast. Herr, aber es kommt doch nicht auf Äußerlichkeiten davon, oder? Das Herz muss stimmen. Jesus wird auch provozieren. Nicht, weil er dich nicht liebt, sondern weil er dich liebt. Weil er dir zeigen möchte, in welchem Zustand sich dein Herz befindet. Wenn du eine Person bist, die ständig Anstoß nimmt, überall, du siehst das Problem in deinem Umfeld, dann geh mit diesem Herz, das so schnell Anstoß nimmt, geh hin zum Herrn und sag: Herr, hier komme ich. Ich will in diesen Bereichen, wo ich ständig Anstoß nehme, wo mich ständig Leute ärgern, wo mir ständig der Laden aber geht, hilf mir, in diesem Bereich zu wachsen. Das ist der Moment, wo sein Wirken beginnt. Solange wir sagen, der ist Problem, die ist Problem, der hat es falsch gemacht. Wenn der nicht wäre, würde es mir gut gehen. Wenn das nicht wäre, würde es mir super gehen. Du hast die Handbremse angezogen und es findet kein Wachstum statt. Weißt du, der Geist der Unabhängigkeit. Wenn wir im Leib Christi vorankommen wollen, ist es nicht nur diese Offenbarung davon, wer er ist, sondern auch, wer der Leib ist. Die Jünger haben sich täglich im Tempel getroffen und in den Häusern. Und da ist etwas, das geschieht, wenn wir uns kennen. Wenn ich unabhängig bin von Menschen, wenn niemand in mein Leben hineinsieht, ist es einfach, die Frucht des Geistes irgendwie zu projizieren, zu zeigen. Wisst ihr, was ich meine? Man kann sich gut benehmen, hat eine Fassade. Aber wenn du mal mit jemandem lebst, wenn du mit jemandem länger unterwegs bist, wie das in einer lokalen Gemeinde ist, und man lernt die Leute kennen, also nicht dieses Konferenzfeeling. Kennt ihr das? Man sieht sich alle, oder nur kurz, und die Gegenwart Gottes ist stark. Wow, ist das schön gewesen. Dann gehst du zurück in die Lokalgemeinde und all die alten Probleme sind wieder da. Was will ich eigentlich sagen? Wenn niemand in mich hineinsieht, wenn niemand meine Schwächen und meine Fehler kennt, kann ich zum Schluss kommen, dass ich besser bin, unabhängig. In der Gemeinschaft, jemand, der mich liebt, wie zum Beispiel meine Familie, jemand, der mich liebt, spiegelt mich. Ich sehe, wow, stimmt, da habe ich falsch gehandelt, da bin ich falsch gelegen. Jemand, der in meine Seele hineinschauen darf, wird mir helfen zu wachsen. Darum sind Beziehungen so wichtig. Ich sage nicht, dass wir Seele mit allen teilen. Sei weise. Aber du brauchst Menschen in deinem Leben, die dich kennen. Ich bin irgendwo gelandet, wo ich gar nicht hin wollte. Aber mal schauen, was meine Notizen sagen. Wichtigkeit, Halleluja, des Leibes. Lass uns einen vielleicht letzten Vers noch anschauen. Ich überspringe hier eine ganze Seite. Im Jakobus 4, 6 und 7. Jakobus 4, Vers 6 und 7. Es heißt hier: Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Und das ist eine dieser Stellen, wo wir sehen, dass wir diejenigen sind, die dem Feind Widerstand leisten. Das ist ein Auftrag, den der Leib hat. Du bist hier auf dieser Erde, der Teufel ist hier auf der Erde, er darf hier sein, aber er ist ein besiegter Feind. Und die Schrift sagt, dass wir uns Gott unterwerfen sollen und dem Teufel widerstehen. Und schau mal, was er macht. Das heißt, und er wird von euch fliehen. Also er wird davonrennen, er wird in Panik und Angst, das indiziert auch der Grundtext, er wird davonrennen, erschrocken. Fliehen heißt nicht, er spaziert langsam davon, sondern er flieht, er rennt. Weil er diese Autorität hinter dir spürt und wahrnimmt. Wer ist deine Autorität? Es ist Christus. Du hast keine Autorität aus dir selbst. Niemand hat Autorität aus sich selbst. Sondern Gott ist die Quelle und der Urheber aller Autorität. Er ist die Quelle. Also ich komme nicht gegen den Teufel an in meiner Kraft, sondern hinter mir steht jemand, der ihn besiegt hat, der den Schlüssel hat über Tod, über die Hölle, der ihn vernichtet hat. Er existiert noch, aber er hat ihm die Kraft genommen. Und dieser Jesus ist hinter dir. Also wenn du in diesem Namen Jesus sprichst, dann sprichst du in dieser Kraft, die von ihm auskommt. Nun beachte, dass die Bibel sagt, er wird von dir fliehen, wenn du ihm widerstehst. Aber da geht ein kleiner Satz voran. Er sagt, unterwerft euch nun Gott. Unterwerft euch nun Gott. Unterordne dich unter die mächtige Hand Gottes. Siehst du, und diese Ausrichtung an ihm, dieses mich ihm unterstellen, nicht mein Wille geschehe, sondern deine geschehe in meinem Leben. Ist diese Ausrichtung an ihm, wo ich sage, Herr, in allem, was ich bin und habe, möchte ich mich dir, ich nenne es so, unterwerfen. Ist Gott nicht auch ein Freund? Natürlich, aber lass ihn zuerst dein Herr sein. Und es ist nichts Schlechtes daran, sich Gott zu unterordnen in allem. Ich sage dir, ich habe es vorhin angeschnitten, dass Gott manchmal auch provoziert. Ich habe festgestellt, dass all die Punkte, wo ich bei Menschen Anstoß nehme, wo ich Anstoß nehme in Umständen, bei Menschen, all das sind große Einladungen vom Herrn. Hier hast du einen Bereich, den du mir unterstellen musst. Es ist eine andere Sache, ob man wütend ist oder einen heiligen Zorn verspürt, wo man gegen Ungerechtigkeit vorgeht. Oder ob man Menschen ablehnt, weil sie einem nicht in den Kram passen. Aber der Herr fügt seine Gemeinde zusammen in einem Geist. In einem Geist. Er hat mal gesagt, wenn wir so ruhig sind, dann sind wir am Nachdenken. Stimmt das? Gut. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Die Gemeinde hat viel einstecken müssen. Ich rede allgemein vom Leib Christi, von den lokalen Gemeinden. Es wird viel darüber geschrieben, wie verkehrt und wie es nicht mehr dem Ursprung entspricht und all diese Dinge. Vieles von dieser Kritik kommt auch aus Verletzung. Aber lass mich dir eine Sache sagen. Lass dein Bild von der Gemeinde nicht von der Welt oder von verletzten Gläubigen bilden. Geh zum Herrn. Wie siehst du die Gemeinde? Gib mir deine Sicht. Es ist nie gut, wenn wir von verletzten Personen Wahrheit versuchen zu empfangen, weil die ist irgendwo verzerrt. Jesus selbst möchte dir ein Bild zeigen, geistliche Einsicht geben, wie er die Gemeinde sieht. Es ist die Schwester neben dir, der Bruder hinter dir. Ja, aber du weißt nicht, was sie gemacht haben. Wissen wir alle. Alle schon haben es verbockt und haben Leute verletzt und haben das, wissen wir. Aber in dem Moment, wo du diese Sicht Gottes bekommst, wo Paulus dafür betet, zeig's ihnen. Das ist der Moment, wo du spürst, wow, wir wurden ja zusammengeschweißt durch den einen Geist.
Amen.
Das kann nur der Geist Gottes. Darum eine Gemeinde, die ausgerichtet ist zu ihm, dem Haupt. Ich lebe mein Leben nieder und ich wachse in allem hin zu dir, auch in meinem Anstoß. Auch in meinem, ich ärgere mich und ich mag den nicht und dir hat blöd und Herr, mein Anstoß, hilf mir. Hilf mir, nicht mehr so kritisch zu sein. In dem Moment, wo du sagst, ich gehe mit dem zu ihm, weil er hat mir da eine Gelegenheit gegeben, zu wachsen, zu ihm hin zu wachsen, ist der Moment, wo du wächst, wo er dich verändert. Manchmal, ich sage dir, wenn du mit einem Anstoß, wenn dich jemand verletzt oder geärgert hat oder enttäuscht hat, natürlich kannst du sagen, die Person ist das Problem. Und du kannst auch sagen, Herr, mein Schmerz ist das Problem. Hilf mir. Jetzt sehe ich euch mal dahinter. Halleluja. Thank you, Jesus. Ja. Halleluja. Thank you, Jesus. Herr, wir ehren dich. Danke. Danke, danke. Halleluja. Danke, Herr, für das vollbrachte Werk am Kreuz von Golgatha. Danke für diesen neuen Bund. Thank you, Lord. Hast du dich auch schon mal über dich selbst geärgert, dass du in manchen Dingen so empfindlich bist? Und es ist so gut, wenn wir da einfach ehrlich sind. Sagen wir zugeben, zuerst mal vor dem Herrn, Herr, ich bin überempfindlich. Aber weißt du was, in deinem Menschsein kommt dieser Überfluss der Gnade. Da, wo wir Schwäche nicht mehr bekämpfen, sondern auch zugeben. Wir hassen Schwäche. Wir hassen Defizite. Wir mögen es nicht, wenn wir auf eine Weise reagieren, wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Das ist Schwäche. Und in dieser Schwäche kommt seine Kraft zur Vollendung. Er hat nie verlangt, dass du kein Mensch mehr bist. Aber was er möchte, ist, dass er den ganzen Raum deines Herzens bekommt. Dass du wahrhaftig bist. Ja, ich habe Schwächen. Es gibt Dinge, da, Herr, da komme ich nicht weiter. Ich mag es nicht hinzusehen, aber da bin ich schwach. Und er sagt, da gibt es Gnade. 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 Als Paulus das verstanden hat, sagt er, dann will ich mich viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Ich will mich meiner Schwachheiten rühmen. Warum? Damit die Kraft Christi bei mir wohne. Irgendwie wird der Heilige Geist von Hilflosigkeit angezogen. Aber solange du so tust, als ob sie nicht da ist, dann sagt er, ich warte noch. Sei schon, wenn du bereit bist. Glory. In allem hinwachsen, wohin? Zu ihm, der das Haupt ist. Wer das Haupt ist,